ELF Game Time. Moin, ich bin Kutsche. Hallo und herzlich willkommen zum ELF-Podcast aus der Footballerei. Hier wird jeden Dienstag Freischnauze Klartext über die European League of Football gesprochen. Und zwar von den Spielern höchstpersönlich, denen ich hier gleich wieder komplett die Bühne überlasse. Am vergangenen Wochenende war wieder Game Day. Woche 3 stand auf dem Programm. Die Aufmerksamkeit war so groß wie noch nie. Auf ProSieben Max waren am Sonntag bis zu 400.000 Zuschauer zeitgleich live dabei. Das entspricht einem Marktanteil von 5,8%. Das sind Top-Zahlen. Hier sind die Ergebnisse. Die Cologne Centurions verlieren hauchdünn 32-34 in Barcelona. Die Dragons sind damit weiter ungeschlagen. Das wird gleich natürlich Thema sein. Die Hamburg Sea Devils lassen in Leipzig keinen einzigen Punkt zu und gewinnen 14-0. Die Kings bleiben damit sieglos. Frankfurt Galaxy meldet sich eindrucksvoll zurück, überrollt die Panthers Rocklaw 47-13. Der erste Saisonsieg für den Titelverteidiger, wie groß die Erleichterung ist, auch dazu gleich mehr. 3 Spiele, 3 Siege, das ist auch die Bilanz zweier ELF-Neulinge. Die Vienna Vikings und Düsseldorf Rheinfire behalten ihre weißen Westen. Die Vikings dominieren Stuttgart Surge 42-13. Rheinfire deklassiert die Istanbul Rams 42-12. Und auch die Raiders Tirol durften endlich mal feiern. Sie behielten gegen Berlin Thunder mit 28-16 die Oberhand. So, das sind die puren Zahlen. Jetzt gibt es die Geschichten wie immer dahinter. Jetzt packen die Beteiligten aus. Jan Weinreich, der Quarterback der Centurions, der Passing Leader der ELF, ist heute auch wieder am Start. Moin, Jan.
Guten Morgen, schön, dass ich wieder da bin. Ich bin ja heute auch nicht alleine. Ich habe mir heute 2 Galaxy-Spieler zu Gast geholt. Erstmal Joshua Puschnanski. Hallo Josh, dass du dabei bist.
Guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
Und der Grund, warum du dabei bist, ist, weil wir wollten über jemanden, mit jemandem sprechen, der eigentlich was dafür geleistet hat, dass ihr nicht mehr sieglos seid. Weil mein lieber Co-Host Sebastian Silva-Gomez wurde ja letzte Woche ejected. Und direkt zur Begrüßung darfst du nochmal aufklären, warum eigentlich? Weil das haben wir letztes Mal gar nicht erklärt.
Ja, grüß euch da draußen. Stimmt. Da waren einige Fans sehr verwundert, als ich dann im Stadion neben denen das Spiel zugeguckt habe und habe oft die Frage bekommen, warum ich eigentlich rausgeworfen wurde. Es hat eigentlich ist ganz blöd gelaufen. Es war auch relativ kurz nach dem ersten Quarter. Ich habe 2 Personal Fouls bekommen wegen, ich sag mal, Reden. Was genau passiert ist, ist nach dem Two-Point, den wir gepickt haben, ne, und zurückgetragen haben von Fernando Lory, habe ich eine Flagge bekommen. Ich rannte neben dem Quarterback. Er hat mich am Arm gezogen. Danach hat er mich so ein bisschen am Schwitzkasten genommen. Wir beide fallen hin. Und ich bekomme die Flagge und ich frage mich zu Recht auch, wieso? Und sag so, hey, der hat mich doch gezogen zum Ref. Und dafür habe ich schon eine Personal-Flagge bekommen. Und ein paar Spielzüge später war es nämlich so, dass ich blitzen gegangen bin. Mein Tackle haut mir direkt in den Helm rein. Mein Kinnriemen ist irgendwo im Gesicht mittendrin. Na, das Play geht komplett auf die andere Richtung. Er schmeißt mich auf den Boden und ich lieg da und frag mich, Alter, wann krieg ich bitte eine Flagge? Rufe ich einfach so laut? Will mein Helm wieder, also ausziehen und wieder normal anziehen? Ich meine, die Kimmriemen aufmachen natürlich. Und dann habe ich die 2. Flagge bekommen, weil ich den Helm auf dem Spielfeld ausgezogen habe. So ohne Kommentar, ohne nix. So, das.
Josh, du stehst hier unter Eid. Kannst du das bestätigen?
Ich kann das bestätigen.
Ja, finde ich sehr schade, Gomez, weil allen Gründen, die es gibt, ist das jetzt wirklich, also du hast immer verdient, ejected Sven, aber das natürlich
klar,
dann.
Klar.
Aber das also dann
ich
natürlich schade.
Ich nehme es auch wie ein Mann. Wenn es wirklich so war, weißt du, ich nehme es wie ein Mann, sag, ey, blöd gelaufen. Ich hab das gemacht, ja, so, zu Recht. Da stehe ich auch dazu. Letzte Folge wollte ich jetzt nicht wirklich so stark darauf eingehen, aber da waren doch einige Fragen von den Leuten, viele Fans, viele, auch ihr, die uns jetzt zuhören, haben mich darauf angeschrieben, deswegen nochmal die ausführliche Erklärung und da könnt ihr euch eine Meinung bilden. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum ersten Spiel. Ich würde sagen, wir fangen mit Barcelona gegen Köln an, oder? Euer Spiel, das war doch, ja, interessantes Spiel, mein Lieber.
Ja, ein Spiel für die Einschaltquoten schon wieder. Ja, wir haben es natürlich wieder spannend und knapp gehalten. Wir haben leider dann den kürzeren gehalten, gezogen, 34-32 verloren. War ein sehr, sehr cooles Spiel, echt mega Stimmung in dem Haus gewesen. Also ich glaube, müssten 2.000 bis 3.000 Barcelona Dragons Fans da gewesen sein. Waren übrigens auch ein paar Kölner da, 5 meiner Freunde mit Kölnflagge. Ja. Nochmal Grüße an die Jungs, nice, geil, dass ihr cool da wart. Haben die auch die Kölnflagge, also die Stadtwappen aufgehangen. Das war sehr, sehr cool. Hab die erst nach dem zweiten Touchdown gesehen und bin praktisch, wurde so late-hitted, hab mich so gerollt und alles ist leise und ich höre dann so in den Tribünen so von hinten so, ey, Jan, geil. Und ich drehe mich um und ich so, Alter, das sind meine Jungs so. War, mega. War echt cool. Naja, auf jeden Fall ein toughes Spiel, war sehr physical. Haben uns da wieder reingekämpft, waren die ganze Zeit von hinten gespielt. Ja, am Ende, glaube ich, unser Spiel gespielt. Wir hatten ja wieder super viele Passing Yards, unsere Receiver haben da top performt und unsere O-Line, auch Dean Tanwani, Passing, so Running Game, super mitgemacht. Aber am Ende dann leider das Spiel verloren, so wie wir es sonst gewonnen haben. Letzten Minuten den Ball gehabt, muss das dann auch echt auf meine Kappe nehmen. Hab da im letzten Drive echt so viele Scheißentscheidungen getroffen und so schlecht gespielt, dass ich es dann nicht hinbekommen habe, dass wir gewinnen, weil der Rest hat seinen Job eigentlich gemacht. Aber naja, daraus lernt man und daraus wird man besser. Daraus, wie gesagt, lernt man und wird man besser. Und jetzt kann ich nächste Woche gegen euch dann wieder mit dem Game-Winning-Drive beenden, hoffentlich.
Du kannst es versuchen, ja.
Da kam, also uns haben diese Woche besonders viele Fragen aus der Community erreicht und das passt jetzt wunderbar. Jan, Coach for Climb hat nämlich auf Twitter gefragt, wieso hast du die Crunch-Time versemmelt?
Ja, also der Toni Kroos verlässt ja für solche Fragen das Interview. Ne? So, das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist ja, ich habe halt scheiße gespielt mal, sorry. Passiert halt. Also ich kann jetzt ins Detail gehen. In einer Situation, da will ich das Matchup auf Quinton hitten, wo ich hätte kurz werfen müssen. In einer anderen Situation hätte ich wahrscheinlich die Protection ändern sollen und den Running Back drin lassen sollen, um es zu verändern. Aber um es kurz zu fassen, ich habe halt einfach dann in den letzten Minuten nicht mehr so gut gespielt und scheiße gespielt. Und das Ergebnis davon ist dann halt, dass wir dann da verlieren. Aber das ist ja das Schöne an der Quarterback-Position und das sehe ich übrigens genauso. Ich habe am Ende, hatten wir 430 Passing Yards ungefähr mit 4 Touchdowns, aber das ist wirklich scheißegal und so fühle ich mich halt auch, weil wenn man am Ende halt nicht den Job finisht mit dem letzten Drive, wo man gewinnen kann und muss, dann ist das alles nur eine Statistik und hat keinen Wert und das war dann einfach nicht gut von mir und hat mir die nötige Coolness gefehlt, hoffe, dass es mir dann nicht fehlt, ich lerne draus. Und wie gesagt,
Wollte ich gerade sagen, daraus lernt man. Aber Joshua, wie hast du das Spiel gesehen? Barcelona, Köln, hast du dir nur die Highlights angeguckt oder hast du dir das komplette Spiel angeguckt?
Ich habe schon einen Großteil des Spiels mir nochmal angeschaut, nicht alles. Ich habe mir die Highlights und die Stats auch angeschaut, um mich auch hierauf vorzubereiten. Will auch nochmal sagen, Jan, du hast das zweitbeste Rating, was das...
Ja? Kutsche, haben wir so einen Knopf für einen Applaus oder so? Kann man das noch nachträglich? Auf jeden Fall mega Leistung, Jan. Mega Leistung.
Danke, Jungs.
Von mir. Ja. Kannst du weiterreden? Sorry.
Ich? Ja, ich alles gut. Du hast irgendwie über 12 Yards pro Completion gemacht. Ne? Also war der Average. Und das ist das zweitbeste in der NFL, wenn man sich das mal anschaut. 2021. War, glaube ich, die 49ers mit 12,3 und dann die Rams mit 11,5 Yards im Average. Und du hattest 12,027 oder sowas, also absolute Maschine. Leider verloren, Alter. Aber trotzdem Maschine. Shoutouts gehen raus.
Ja. Ey, danke dafür, das wusste ich gar nicht. Also so eine Statistik habe ich schon nicht gesehen.
Alter. Joshua hat seine Hausaufgaben gemacht, ey. So kenne ich dich.
Alter, scheiße, der muss ich mir ja Sorgen machen für die Woche. Da hat der Josh mich jetzt schon besser studiert, als ich mich selber. So eine Kacke.
Was sagt ihr denn zum ersten Touchdown von Barcelona? Und zwar, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich, das war nämlich der Philly Special auf Sack.
Warte, das war nicht der Philly Special. Den Philly Special haben wir letzte Woche probiert. Ja, das war der Patriots Special. Das war nämlich die Patriots verkackt haben und sie haben ihn richtig ausgeführt. Also, erstmal muss ich sagen, nochmal zu Barcelona, die Stimmung da. Ihr wart ja letztes Jahr selber da. Ist noch mal viel besser als letztes Jahr. Viel lauter, Instrumente, Man wird generell durchgehend nur beleidigt, ja, die ganze Zeit von hinten.
Das ganze Spiel, wirklich.
Manche feiern es, manche finden es kacke. Eine Sache vielleicht dazu gesagt, es gab sogar einen Flaschenwurf aus den Rängen. Das war richtig uncool. Wurde das Spiel kurz unterbrochen auch, aber das haben die geklärt. Ist halt dieses, ich will nicht als Kollektiv bestrafen, es war ein oder zwei Menschen. Ich glaube, die wurden dann auch verwiesen von den eigenen Leuten. Das fand ich cool. Aber sonst, man wird halt die ganze Zeit beleidigt, es ist laut. Und wirklich jedes Offensplay, was wir hatten, war mit Sound bedeckt. War natürlich auch immer ein knappes Spiel. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt. Aber jedes Play, Mann, war super, super laut. Wir haben auch viel mit Silent Count gearbeitet. Brauchen wir eh das ganze Jahr. Und als dann dieser erste Touchdown fiel, war auch so viel Feuer in der Bude, weil, ne, die haben auch die Flammenwerfer da und die waren alle am Ausrasten, war ja auch das erste Heimspiel für die. Und der Zach Edwards hat dann auch sofort seinen MVP-Chant bekommen und so, ne. Das war schon krass. Und ich meine, wir wussten noch, was für ein Spiel uns einlassen, ne. Also war ganz klar. Und als der Touchdown fiel, war dann für uns so, alles klar, es wird genau das Game, von dem wir gedacht haben, was es wird. Ein hart umkämpftes Spiel. Alles wird rausgefeuert, alle Kugeln werden verschossen. Und heute kriegst du nichts geschenkt.
Aber echt schade. Ich habe mir das Play nochmal angeguckt. Es war ja, ich sag mal, nach einer Motion-Stresssituation war Diskommunikation vom Safety. Ich glaube, der hatte dir eine Man-Coverage. Ich muss ehrlich sagen, ich warte mein Leben lang auf so ein Play. ich hoffe, du weißt es jetzt.
Be careful what you ask for.
Ja, okay, alles klar.
ihr wisst, ich bin nicht als der Runner bekannt, aber wenn ich den Ball einmal in der Hand habe, Open Field, Junge, das ist, glaub mir, ich kann, wenn ich will.
Nee, was hast du gesagt letztes Jahr? Der Zenit.
Ja, mein Zenit aber ist das Running Game.
Da hat einfach der Outside Linebacker, ne? Der hat das einfach auch zu aggressiv gespielt, den Run, vor allem auf der komplett anderen Seite. Da hätte der das Play eh nicht mehr gemacht. Und verpasst den Quarterback aus dem Sicht und aus dem Blick und dann passiert es schnell.
Naja, passiert. Ich meine, gute Plays gibt es nur, weil andere schlechte Plays machen, ne? Vor allem in der Defense. Aber am Ende des Tages, nochmal abschließend vielleicht zu unserem Spiel, ist gesagt, das Coolste an dem Game war das Big Picture. Alle haben erwartet, dass es ein Topspiel wird. Alle haben gespannt drauf geguckt. Jeder hat sich abgefuckt, dass es nicht bei RAN läuft. Und die Leute, die es dann gekauft haben, haben im Endeffekt genau das bekommen, was sie wollten. Ein enges Game. Die Stars des Spiels haben performt. Ne? Quinton Pounce, 4 Touchdowns, 180 Yards. Kai Sweet, 200 Yards. Zach Edwards, ein Topspiel gemacht. Es gab auch seine Defense-Momente, die wir hatten. Es gab viele Sacks im Game, viele Tackles for Loss und sowas. War super intens. Und am Ende wird das Spiel auch wieder in den letzten 2 Minuten entschieden. Und auch das, ne, ich glaube, das ist richtig, richtig geil, wenn man mal sowas hat in der Liga, dass man sagt, ey, alle gucken auf das Top-Spiel, alle erwarten Top-Spiel und es wird halt nicht das ein Blowout oder irgendwie was Überraschendes, ein Kackspiel, sondern es wird halt das Top-Spiel, was alle erwartet haben, mit super vielen Highlights. Und jeder, der diese 5 Euro nachher bezahlt hat oder der den Game Pass geschaut hat, hat sich, glaube ich, dann gelohnt. Und das ist ja gut für die Liga auch, dass man dann so ein gutes Produkt und so ein geiles Game auf die Füße stellt.
Auf jeden Fall, mein Lieber, auf jeden Fall. Über eine Aktion müssen wir aber nochmal reden, und zwar nachdem Barcelona gefumbled hat, ne, schmeiße ich Sack auf den Ball, steht direkt wieder auf und läuft nochmal für 30, 35 Yards. So, was war denn da los? Ich habe gesehen, alle D-Liner lagen irgendwie auf einen Haufen, irgendwie, ihr habt eine Shade gespielt quasi. Nose war gegenüber vom Center. Beide Defensive Ends waren halt relativ in den B-Gaps. Und das ist ganz unglücklich passiert. Es hätte eigentlich ein Play für -3 Yards sein können. Und Sack lässt die Magie spielen.
Ja, ich meine, was soll man da sagen? Ne? Man kann jetzt sagen, schlechter Hustle der Defense, ne, dass man da nicht drauf reagiert. Ich glaube, was halt teilweise so in den Köpfen der Defense passiert, ist halt auch, ich weiß, wie es bei euch ist, aber wenn ein Quarterback ein Fumble ist und ein Quarterback wirft sich drauf und bleibt erstmal liegen, dann gibt's auch oft eine Whistle. Ne? Ist eigentlich ein toter Ball. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das hätte bei den Defender im Kopf, weil reinstürmen und den Quarterback-Hit machst du ja auch nicht. Ne? Und es ist ja oft einfach so, dieses legst dich auf den Boden, ist ja kein Trickspielzug, sondern wirfst dich auf den Ball und gibst dich irgendwie auf. Ich will jetzt nicht wieder sagen, es ist eine Fehlentscheidung, aber ich glaube, das geht unseren Defendern durch den Kopf. Aber am Ende ist es halt, dass der Oberpunkt Hustle, den musst du immer haben. Du hast keine Whistle, also spielst du weiter. Aber naja, das sind die Fehler, aus denen wir lernen müssen und die uns am Ende vielleicht das Spiel gekostet haben. Da nochmal, was Barcelona gezeigt hat, ist, sind vielleicht nicht überall die Besten und bei Weitem denke ich auch, dass sie irgendwann auch an ihr Ende kommen werden der Wins. Also ich glaube auch, dass sie einen sehr toughen Schedule vor sich haben, aber die haben auf allen Seiten des Balls performt. Punt-Team überragend, Defense teilweise sehr gut gespielt in wichtigen Momenten, Offense sehr gut gespielt in gewissen Momenten gut gespielt, aber der Kicker von denen hatte bis auf einen Extrapunkt alle gemacht, macht 2 Field Goals, ich glaube einen aus 40 Yards sogar, und damit gewinnen sie halt nachher das Spiel mit 2 Punkten und darauf muss man sich gefasst machen, ne? Ich finde Barcelona ist so ein bisschen wie Hamburg letztes Jahr, so auf allen Ebenen gut, aber das, wenn du auf allen Ebenen ganz gut spielst und das abrufst, was du kannst, gewinnst du halt am Ende auch viele Spiele und das war halt eins davon.
Vielleicht noch einmal abschließend, ich grätsche noch einmal rein zu diesem Spiel. Ich habe es angedeutet, es kamen in dieser Woche besonders viele Fragen von euch aus der Community. Das ist überragend. Ihr wisst, ihr sollt auch Teil dieses Podcasts sein. Deswegen möchte ich so viele Fragen wie möglich versuchen zu platzieren. Und das passt jetzt nämlich sehr gut. Und zwar hat Helmut Kohler auf Twitter gefragt, Jan, ihr seid ja Freitag schon nach Barcelona geflogen, also so richtig on the road gewesen. Er fragt, welche Positionsgruppe nörgelt beim Übersreisen eigentlich am meisten? Frage an euch drei. Welche Positionsgruppe würdet ihr da herausstellen? Wer nörgelt, wenn es on the road geht, am meisten?
Also erstmal, ich habe letztens gesehen, dass ihr Jungs bei euren Instagram-Stories, ihr habt sogar eine Playstation dabei, das war ziemlich geil. Aber ich sag, die Gruppe, die am meisten nörgelt, sind die, die neben den O-Linern sitzen müssen und neben den D-Linern, weil die Jungs können nichts dafür, die sind halt schwer, ne? Aber wer auch immer den Platz neben den O-Linern bekommt, also ein Skinny Guy, der eigentlich einen Vorteil hat bei Busfahrten, der sich dann neben den O-Liner setzt oder neben den D-Liner, der hasst es am meisten. Kurze Note an der Seite, ich habe neben meinem Center am Bus gesessen, Kevin Vollzeck, Liebe geht raus, spielt die Saison mit einer angeschlagenen Hand. Ich habe damit kein Problem, neben meinen großen, dicken Jungs zu sitzen, die sind schön weich und kuschelig.
Ja, aber der Vorteil ist, die haben auch immer Essen dabei, ne? Bei uns, die ganzen O-Liner, die haben immer so Körbe, so richtige Essenskörbe und sitzen meistens ganz hinten auf der hintersten Reihe. Und lassen sie es gut gehen da hinten. Machen da ihr Picknick.
Die essen 11 Stunden durch. Die essen 11 Stunden durch.
Ja, naja, ich bin halt so einer, deswegen habe ich mir auch das Tattoo gemacht, das Waschbär-Tattoo. Josh, eigentlich bist du das, ja. Wer es nicht weiß, der Josh, das hat der Marius mir dann erzählt. Marius Riepe, zur kurzen Erklärung, war letztes Jahr Cornerback bei Frankfurt, ist einer meiner ältesten Freunde, bin mit dem zusammen zur Schule gegangen und spielt auch bei uns Football. Und der war mir beim Tätowierer und ich habe mir ein Waschbär tätowieren lassen. Der meinte, Alter, ist der Josh Puschnanski? Nicht so, wie? Ja, der Josh wird auch The Raccoon genannt. Und ich werde aber The Raccoon genannt, weil ich immer Essen klaue und immer so die Reste von allen Leuten esse. Und mein Bruder hat dann irgendwann zu mir gesagt, Alter, du bist wie so ein scheiß Trash-Panda, wie so ein Waschbär. Aber naja, ich erzähle jetzt lieber, dass es das Josh Puschnanski-Tattoo ist.
Aber Joshua, erzähl du doch mal, wieso kamst du auf den? Wieso nennt man dich Raccoon?
Es gab mal einen Post letztes Jahr, da war jeder Skill-Position-Guy unserer Defense auf diesem Plakat, es waren die Guardians of the Galaxy, außer dein Bruder Jonathan Silva-Gomez und ich. Es war aber Platz für den Raccoon, also jeder quasi, Sebastian Gauthier, jeder hatte ein Bild da mit, und du auch, und auf einem Superstar, auf einem Superhero, und nur dein Bruder und ich nicht. Und der Raccoon war da, und dann habe ich halt einfach mal den Raccoon geclaimt, mich darüber lustig gemacht. Quasi, dass Jonathan und ich nicht drauf waren. Und dann hatte ich 2, 3 gute Spiele in Folge und dann quasi hat die Community das so angenommen. Und seitdem verfolge ich das und claime es weiter.
Also, ihr wisst Bescheid, Leute. Joshua Punznatski, der Raccoon.
Das nächste Woche ist dann das Battle der Waschbären, Josh.
Auf jeden Fall, ja.
Aus verschiedenen Gründen. Aber dann kommen wir doch direkt mal zu euch, zu guten Spielen. Oder wie gibt es jetzt also zu einem guten Spiel? Herzlichen Glückwunsch an euch beide, dass ihr endlich über Winless seid. Habt ihr euch verdient. Überraschend auch, dass es jetzt erst ist. Wie war euer Game? Oder Josh, erzähl mal, wie war das Game für dich auf dem Platz? Und Gomez, von deiner Sicht, wie war es von der Tribüne aus?
Also wir wussten, worauf wir uns einstellen. Ich meine, Rotslaw, jeder, der Rotslaw scoutet, ist ein gutes Team an sich, aber die geben extrem, also starke Tendencies raus. Anhand von Formations und Down and Distance weiß man gefühlt, ob sie einen Run oder Pass machen. Die Formations, wenn man sich das ein bisschen anschaut, was für Plays da kommen. Jetzt war halt die Ungewissheit mit dem Quarterback, dass sie nicht mit dem US-Quarterback gespielt haben. Aber wir wussten, im Endeffekt ist das alles egal, wenn wir deren Heavy Run Packages quasi stoppen können. Dann werden sie nichts reißen können. Dann ist der Panther gezähmt.
Ja, würde ich auch sagen. Also man
wow!
Wie sagt ihr denn, den habe ich mir aufgeschrieben.
Den hast du, Walter, wo hast du den denn aufgeschrieben? Oh mein Gott, Josh. Alter. Junge, was überlegst du denn für nächste Woche? Hast du ja noch einen coolen Spruch für unser Spiel gleich aufgeschrieben, wie du uns zähmst? Oder gibt's da irgendwie, keine Ahnung, dann ist der Wein nicht mehr reich oder so?
Jetzt hast du ihn vorweggenommen.
Fuck, Mann.
Ja, aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass Justice Hansen heißt er, Hansen, und vor allem auch Lloyd Williams nicht dabei war, der Mittellinebacker. Das hat man stark gemerkt. Ja, Verletzungen, die werden uns das ganze Jahr mitverfolgen. Gauthier hat es auch etwas erwischt jetzt am Wochenende, konnte das Spiel nicht fertig spielen. Wir warten noch auf die Diagnose. Hoffe, das ist nichts Schlimmes. Aber ja, ich glaube, Jacob war wieder am Start, wieder im Top-Performance. Pässe auf Nico Stramann, auf Hendrik Schwarz ist auch wieder zurück nach einer Blinddarm-OP. Fand ich, hat man glaube ich, gemerkt. Receiver-Core war wieder ja, die alte Garde, ne? Mit Marvin Rutsch mit einem Touchdown. Scherenberg auch mit einem Touchdown. Ja, das Spiel war sehr heiß, sehr, sehr heiß. Ich glaube, wie war es für dich, Joshua? Also mir war schon vom Zugucken war mir extrem warm.
Das Spiel war heiß. Das war sehr, sehr heiß auf dem Feld und das hat man auch gespürt. Zum Glück hatten wir gerade in der Defense halt viel Rotation in der D-Line. Auf die Bs rotieren wir ja jetzt nicht so viel, aber im Endeffekt waren wir auch nicht so lange auf dem Platz. Wir haben die immer relativ früh wieder an die Seitenlinie geschickt. Deswegen war ein gutes Spiel, würde ich sagen.
Hättest du jetzt gesagt, wir haben den Panther zurück ins Gehege gebracht oder sowas. Hast du, aber naja, aber du hast aber jetzt.
Hast du dir die ganze Zeit überlegt, was man noch
und
sagen
jetzt
kann?
Die ganzen Synonyme für Panther und Tiere und jetzt Scheiße. Jetzt haben wir es
getriggert.
Ja, aber naja, ich habe das Spiel ja inzwischen ja auch schon analysiert von euch. Ich habe leider nicht so viel geguckt. Wir haben halt gestern wieder mit dem Coach, wir haben mit den Amis und Coach geguckt und haben viel und her geschalten und ihr wart ja relativ schnell eindeutig. Erstmal zum Quarterback beim Panthers. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gehört, ne, ist jetzt bitte, wenn das jemand hört, korrigiert, dass die überlegen, mit dem polnischen Quarterback weiterzuspielen. Und dass sie da nicht anscheinend dem vertrauen, was erstmal natürlich ganz cool ist. Erstmal google ich jetzt, was Ballschmeißer auf Polnisch heißt und schreibe dem Lieben. Der hat da meinen vollen Support. Aber ich, wie gesagt, ich fand euer Spiel, es war so eigentlich, wie ich es erwartet habe, eine dominante Defense-Leistung. Und eure Defense ist ja, wie ich das mal sage, dafür gemacht, eine Spread-Offense zu verteidigen und Spread-Passing-Game. Ihr habt euren zweiten Ami zurück, was einen Riesenunterschied macht. Es gibt durch die Variabilität, zwei Amis auf Corner zu stellen, einen auf Safety zu stellen. Josh, du bewegst dich auch etwas freier auf dem Platz und kannst da mehrere Rollen einnehmen. Das merkt man dann auch einfach etwas mehr. Der größte Unterschied, das größte Ding, was bei dem Spiel war, ist, Jacob Sullivan war halt zurück, ne? Und dann auch wieder, ich denke mal, in einer sehr comfortable Form, die er in Woche 1 nicht hatte, wo er dann auch nicht sein bestes Spiel hatte, dann verletzt er sich und kam jetzt so zurück wie der Alte, ne? Hat ja dann auch diese Woche auch die höchste Completion Percentage von allen Quarterbacks in der gesamten Liga und das ist ja voll sein Game. Und ich denke, dass die Galaxy jetzt auch wieder zurück auf der Gewinnerspur ist, vielleicht nicht diese Woche, das hoffe ich dann natürlich nicht, aber man sieht, dass er da zu alter Stärke findet und da können wir jetzt direkt zu kommen, ihr habt eure Ringe bekommen. Und ich glaube, die Dinger sind so fett und sehen so geil aus, da bekommen wir direkt Bock auf mehr.
Ja, aber du sagst es, der kam nach einer Verletzung zurück. Und als ich gesehen habe, ich glaube, das war der dritte Touchdown oder so, dritte oder vierte Touchdown, als er mit dem Ball gelaufen ist in die Endzone, ich glaube, das waren so 20 Yards. Alter, da habe ich auch gedacht, so ey, leg dich lieber hin, Junge. Könnte es nicht nochmal gebrauchen. Ja. Aber vor allem auch der Touchdown von Kevin Mwamba, hast du den gesehen?
Ja, Mann. Das Crazy. Ist auch so. Also wie gesagt, es war so ein Game, so ein typisches Game von euch. Das war so ein Mwamba-Touchdown auch so. Ne? Fängt den Ball, slippt den ersten Tackle und dann mault er sich einfach so in die Endzone rein.
Zwei Leute, ey, das war so, crazy.
Wie gesagt, so mega, mega physical. Also macht auf jeden Fall Bock auf mehr auf euren Football und seid jetzt gut zurückgebounced. Und wie gesagt, ne, ich glaube, wenn man so einen Ring bekommt, und sie sich den anguckt, dann hat man Bock auf mehr, ne? Und habt jetzt ja zwei Spiele verloren und seid da bestimmt mit einer guten Revenge-Tour jetzt für die nächsten Wochen.
Ich glaube, der Mojo ist auch wieder zurück. Ich meine, auch man hat es auch auf dem Spielfeld gesehen. So, man hat richtig gesehen, dass man Spaß hat, dass man nicht viel über Plays nachdenkt, sondern ja einfach nur Football spielt, und das ist cool so. Übrigens, Mojo ist der Spitzname von Johann Knecht.
Ich war kurz verwirrt, ey.
Von Moritz. Ja.
Ich wollte gerade auch sagen,
aber der Mojo durfte ja auch dran im vierten Quarter, also Anfang vierten Quarter, und direkt einen Touchdown auf Markus Scherenberg geworfen.
Ja, naja, das ist auch cool zu sehen, dass der Mojo weitermacht. Der Moritz, ich hoffe, dass er da weiter dran bleibt. Mal sehen, wie das die restliche Saison bei euch läuft. Aber dann lasst uns vielleicht auch mal zu den anderen Spielen kommen. Wir kommen ja gleich noch genug zu Galaxy und Centurions. Da passiert ja diese Woche was. Aber so die anderen Games, konntet ihr ja leider nicht verfolgen. Ich habe noch Berlin gegen Innsbruck geschaut. Das war so das zweite Game, was wir geguckt haben. Auch da Innsbruck in einer ähnlichen Situation wie ihr, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und haben gegen echt starke Berliner gespielt, waren echt physical und competitive game. Die Innsbrucker haben eigentlich echt souverän dann am Ende in der Defense gespielt. Die sind ja so eine Bend-But-Don't-Break-Defense und haben auch genau das eigentlich executed, was sie executen wollen. Haben Yards zugelassen gegen die Teams und auch einige Yards haben auch die Berliner in die Red Zone oder die Green Zone kommen lassen, so 30 and going in, aber dann super effizient den Ball gespielt, der Pass Rush kam durch, die DBs waren on spot, hatten auch einige Picks, ich glaube 3 Picks insgesamt an der Zahl, das war schon wirklich richtig, richtig gut, und auch da wieder, ich sehe, dass Innsbruck jetzt wieder auf der Gewinnerspur ist, besonders mit Sean Shelton, der, ich glaube, gerade ein Passer-Rating insgesamt von 148 oder ein Passer-Rating diese Woche von 148 hatte, das sah schon richtig, richtig gut aus.
Was mir persönlich auch noch aufgefallen ist, ist Special Teams. Ne? Das Spiel hat auch mit einem riesen Return angefangen. Und was sagt ihr eigentlich zu den Kickoff- und Return-Regeln? Habt ihr euch schon dran gewöhnt? Weil bei mir ist es immer so, okay, wenn ihr den Ball fängt und kurz vor dieser Menschenmenge ist, weil wenn was passiert, dann richtig. Ne? Wenn der irgendwie so ein bisschen ausspricht aus dieser Menschenmenge, dann muss man kurz die Luft anhalten und hoffen, dass der nicht ganz durchläuft. Habt ihr euch schon dran gewöhnt an die Regel, Joshua?
Zum Glück sage ich mal, dass ich spiele keinen Kickoff und keinen Kickoff-Return. Finde ich gut. Ist mir zu anstrengend, da den Fokus drauf zu setzen und was Neues zu lernen. Ich sag mal so, ich meine, ich weiß gar nicht, gab es schon einen Kickoff-Return-Touchdown? Also
Nee, also ich habe tatsächlich, wir haben ja einen Special Teams Coach von uns, ist der Jörn Scholl. Wer Jörn kennt, Jörn ist so ein richtiger Football-Laptop-Nerd, also der alle Statistiken auswandert, der sehr, sehr belesen ist, weiß immer, wenn er was coacht und was sagt, weiß er, wovon er spricht. Und ich habe vorher mit ihm über die Kickoff-Regeln gesprochen und er hat auch gesagt, in der gesamten XFL-Season, die es gab, gab es auch nur 2 Return-Touchdowns und das war deutlich, deutlich weniger als in der NFL und dafür ist der Kickoff auch eigentlich gemacht. Was ich wieder sehr interessant finde, weil das geht dann auch irgendwie wieder in die Richtung von der NFL, die ja auch wollen, dass die Offense mehr auf dem Platz ist, weil das halt ein cooleres Highlight ist. Und auch da nochmal, mir ist aufgefallen, es gibt viel weniger Verletzungen im Kickoff-Team. Also wir haben jetzt keine Verletzung mehr gehabt im Kickoff-Team. Die Hits sind auch was weniger, also es knallt nicht mehr so. Klar, es gibt nicht mehr die spektakulären Return-Touchdowns, aber ich glaube, wenn das Ziel ist, dass sich weniger Leute verletzen, hat es das bisher bei uns ganz klar erfüllt.
Ja gut, aber der erste Return war bis an die 40-Yards-Line von Berlin. Das war natürlich eine sehr gute Ausgangsposition für Tirol. Und den Touchdown hat dann Markus Schabel, der Tight End, auch ein Mordstyp, knapp 2 Meter, 1,98, 115 Kilo. Das Witzige waren die Haare, hast du die gesehen? Er hat so ganz... Also 2 richtig lange blonde Zöpfe.
Ja, ich finde das cool. Wir haben schon ein paar Typen bei uns in der Liga, so auffällige Typen. Übrigens da, schöne Grüße an den Florian Bierbaumer. Der wollte eigentlich der Gast. Josh, du bist ja leider nur der Ersatzgast, da gar nicht, dass du eingesprungen bist. Er hat sich leider verletzt am Knie und hat gerade sein MRT. Deswegen gute Besserung an den, freuen uns, wenn du dann kommst, weil auch der hat sich ja durch seine Leistung echt so in Spotlight gespielt. Aber ja, da gibt's halt einige Charaktere. Finde Innsbruck da sowieso echt sehr charmant. Und wer mir noch aufgefallen ist bei dem Game und was man die Saison noch verfolgen sollte, sind die beiden Edge-Rusher von Berlin. Das ist einmal der Kyle Kitchens und einmal der Siebener, der heißt Zerek Bey. Das ist ein Franzosenjunge. Der hat wirklich, wirklich richtig, richtig gut gespielt, wirklich dominiert teilweise. Also sein Speed, sein Edge-Rush war schwer zu stoppen. Hat gegen die Nummer 70, ich glaube, das ist der Habitin von Innsbruck. Der ist ja auch ein bekannter Name in Europa. Eigentlich auch so ein bisschen, der den Standard settet. Und da sah der Junge richtig gut aus, der Zerek Bear. Also War ein sehr, sehr competitive Game, sehr, sehr physical, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zuzugucken. Am Ende dann eigentlich davon dominiert, dass Innsbruck die Big Plays in der Defense gemacht hat und Innsbruck dann den Ball nicht aufgeben hat, sehr souverän ihre Offense runtergespielt hat. Mega, mega cool. Freue mich dann auch, dass Innsbruck dann weiter so spielen kann. Und die spielen dann nächste Woche erstmal gegen die Stuttgart Surge, die dann 0-3 sind. Und bin mal gespannt, ob sie dann so ihren Winning Flow weiter keepen können.
Ja. Du hast gerade angesprochen, Kyle Kitchen. Er spielt ja doch dieses Jahr, also letztes Jahr, Sack Leader, ne? Komplett zerstört. Dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, spielt der Defense of End und das nimmt meiner Meinung nach etwas Produktivität weg von ihm, so, ne? Also finde ich, was sagt ihr dazu? So, klar, er macht Pressure über die Außen, aber allerdings finde ich, er ist, bei so einem Spieler ist es effektiver, den in die Mitte zu tun, weil so wie auch Innsbruck gespielt hat, der Gameplan war ja auch viel Play-Action, viel Lauf über die Mitte und dieses Jahr, vor allem dieses Jahr, gibt es auch viele Läufe, viele lange Läufe über die Mitte. Da brauchst du schon jemanden, der die Mitte zumacht, dass die anderen von außen, abräumen können.
Ich glaube, da ist Variabilität, Mann, das Sprichwort, ne? So, ich glaube, in den richtigen Situationen ihn dahin stellen, wo du ihn brauchst. Aber beim Pass Rush natürlich nach außen stellen. Klar, gibt auch einen super Pass Rush über Inside, wenn du ihn auf die Dreier-Technik stellst und wenn du nochmal zwei andere gute Edge Rusher hast, ne, um Double Teams zu binden. Da gibt's, also ich glaube, da ist wieder, ne, ist einfach viele Wege führen da zum Ziel. Ich finde halt, der Unterschied vielleicht zum letzten Jahr ist, dass er nicht Jan-Philipp Bombeck auf der anderen, hat er ganz klar gespielt, aber dass er nicht den Buffet auf der anderen Seite stehen hat oder den Zettenberger, das wollte ich sagen. Das waren ja auch Top-D-Liner, die auf Top-Niveau gespielt haben, plus den, hat er da Top-Leute gehabt. Da muss man einfach sagen, dass das vielleicht den Unterschied macht. Aber auch da, Kai Kitsch hat vor allem hinten raus eine Top-Saison gespielt und das würde er dieses Jahr, glaube ich, wieder tun.
Okay. Zum Gameplan von Berlin ist mir auch aufgefallen, waren auch sehr viele improvisierte Plays, sage ich mal. Auch der eine Touchdown von Joe sah nach einem ziemlich hohen Snap improvisiert aus. Und genau so lief, also genau deswegen passierte auch die, ich glaube, seine zweite erste Interception, als er versucht hat, ein Play zu erzwingen, der nicht einfach nicht da waren. Wie gesagt, auch weil Receiver auch nicht frei werden. Und er zwingt einen Spielzug und wirft letztendlich eine Interception.
Josh, gegen was für Quarterback spielst du lieber? So Pocket Passer, die nur in der Pocket stehen, so wie Jacob Sullivan, oder mehr so gegen athletische Scrambler, so wie mich?
That's a need, statt gesprochen. ich mag Pocket Passer. Ich mag Pocket Passer, die sind leichter zu lesen, man hat seine Reads. Ich mag es nicht, wenn ein Quarterback 6-7 Reads nehmen kann, weil er sich mit den Beinen Zeit erkaufen kann. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel darüber reden, wenn wir nächste Woche gegeneinander spielen. Du hast mich zum richtigen Zeitpunkt hier eingeladen.
das ist der einzige Grund, warum du heute hier bist. Ja. Ich habe den Blog ganz Zeit schon unten und schreibe weiter.
Aber wenn du das schon ansprichst, das Spiel, beide Quarterbacks sehr laufstark, ne? Und haben auch gefinisht. Ich sag mal, es war kein Quarter, also haben die auch mal irgendwie geslidet oder so? Ich glaube, Joe bei den einen Run hat der, glaube ich, ein DB oder ein Safety getruckt und ist direkt in die Menge. Ich meine, er hat den Körper dazu, der ist physisch, aber ist es schlau? Oder wie schlau ist es denn?
Auf gar keinen Fall ist das schlau. Also das, ich sag jeden, also klar, es ist Toughness und so und ist auch, wenn man es kann, ist es gut. Aber ich glaube, am Ende der Saison ist halt so ein Running Back, den tauschst du immer mal wieder aus. Und der kriegt ja auch nach 20 Runs, bekommt dann auch im besten Fall jemand anders mal die Runs, um genau das zu verhindern, ne? Also auch ein Running Back kriegt ja seine Carries so ein bisschen reguliert, weil man einfach weiß, das Risiko ist hoch, ne? Und ich glaube einfach für einen Quarterback, wenn man kann, wenn ich jetzt an der 3-Yard-Line bin oder so, klar nehme ich meinen Helm runter, wenn es wichtig ist. Aber ich habe den Run auch gesehen, so. Es war so ein Attitude-Ding, so dieses, ich gehe runter und nehme ihn.
Ja, ich glaube auch, ja.
Und Alter, sein Playstyle ist geil, ey, keep it on, mach weiter so, aber ich würde sagen, von meiner Perspektive aus, ich würde es nicht tun, weil es gibt Toughness und jeder ist tough von uns, jeder weiß, was er tut, aber wenn man es regulieren kann, dann sollte man so wenig Hits nehmen, wie es geht und wir Quarterbacks können das und haben auch dieses Privileg zu sliden, deswegen sollten wir es machen.
Apropos Running Back. Ein Running Back, der mir diese Woche sehr, sehr gut positiv aufgefallen ist, nach der Verletzung von Gunnar Adams. Thomas Fischbach, warst du überrascht? Unser Running Back Nummer 27?
Ich?
Du kennst ihn ja. Ich meine, du weißt ja, was er drauf. Aber ich meine, Jan.
Ja, sorry.
Also, die Frage war an dich, Jan.
Also ich bin gar nicht überrascht, weil ich bin ja mit euch sehr gut connected und kenne ja dich oder ich kenne auch den Fabian Höller und der hatte mir bereits gesagt, dass ihr viele gute europäische oder deutsche Runningbacks habt. Und ich war gar nicht überrascht. Ich finde dann auch, dass das Running Game hinter eurer O-Line macht es einem Runningback einfach, so zu laufen. Mir hat es sehr gefallen. Er ist halt sehr... Hat die Gaps gut gehittet und dann super gefinisht und vor allem dann immer, ich mag dieses konsequente Running, wenn du ein deutscher Running Back bist und ein europäischer Running Back bist. Hit das Gap, geh auf den Linebacker, nimm den ersten Kontakt, wenn du den brichst, mach deine Moves im Open Field, ne, und das sah sehr, sehr souverän aus und ich weiß nicht, ob wir da vorgreifen können, aber ihr werdet ja auch keinen amerikanischen Running Back mehr holen und das hat nochmal da gezeigt, dass das der richtige Schritt ist für euch. Woher ich das weiß?
Ja.
Ich hab meine Backside, meine Infos von ihm.
Okay, haben wir einen Spitzel bei uns?
Ihr habt einen Leck in der Mannschaft.
Haben wir?
No.
Nee. Ich denke, ich glaube, ich habe das ja von Anfang an in der Season gesagt, schon nach unserem Scrimmage, dass ich glaube, dass so ein bisschen eure Baustelle in der Offense ist, dass euch das fehlt. Und als sich Gerner verletzt hat, gute Besserung da auch an ihn. Glaube ich, lag das schon sehr auf der Hand, dass ihr das sowieso machen werdet. Dass es der richtige Move ist, mit der Hintergrundinformation, dass ich weiß, dass ihr gute Europäer habt. Deswegen ist das auch einfach der sinnvollste Move, da sich einen Ami zu holen.
Ja.
Aber naja, wer weiß, vielleicht steht da nachher keiner. Vielleicht liege ich auch falsch.
Wer weiß. Übrigens, Thomas Fischbach, 5 Catches, 60 Yards und 10-mal den Ball gelaufen für insgesamt 21 Yards. Also er hat viel zeigen können, dieses Spiel, was er drauf hat. Und dann noch mit Justin. Ist eine gute deutsche Runningback-Gruppe bei uns in der Liga, also im Team.
Auf jeden Fall sehr nice. Es gab ja auch einige Games, die waren nicht so close. Unter anderem das Top-Fernsehspiel Istanbul Rams gegen Rheinfire, um da mal zuzukommen. Spiel war leider nicht so interessant, auch jetzt ab dem zweiten Quarter so. Aber das Spektakel war richtig, richtig cool. Also was Rheinfire auf die Beine gestellt hat. 8000 Fans, die eine Tribüne war komplett voll. Stimmung sah mega aus. Die Jungs haben auch super performt. Also da nochmal Heads off an die Organisation der Rheinfire, an alle Beteiligten und an die Fans. Mega cool, dass ihr das da so ans Laufen bringt. Hat Spaß gemacht, euch da zu sehen. Das Spiel war leider sehr close. War leider nicht so close. Woran meint ihr, liegt es auch, dass es so Blowouts gibt, auch die am Anfang knapp sind? Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, warum die Spiele so knapp sind. Aber wie entwickelt sich so ein Game, was dann einfach aus der Hand gerät, wo man dann mal mit 30, 35 Punkten Vorsprung gewinnt?
Meiner Meinung nach liegt es einfach Verletzungen. Ich meine, okay, wir haben Woche 3, aber jetzt merkt man langsam doch, wo die Qualität der zweiten oder dritten Garde so, ne? Was meint ihr denn? Woran liegt das, dass so viele Verletzungen passiert? Weil man kennt auch manche Drives, die dann nach jedem Spielzug jemand liegt, ne? Was meint ihr dazu?
Ich meine, ich denke mal, das ist Football. Also bei jedem Sport verletzen sich Leute und gerade beim Football verletzen sich Leute. Viele Verletzungen sind ja auch eher, dass man halt liegen bleibt, wenn einem die Luft wegbleibt. Es gibt auch die Veteran-Move-Verletzungen im vierten Quarter, wenn es heiß ist, dass man sich mal hinlegt. Nicht in der Two-Minute-Warning, aber davor, um halt ein bisschen der Defense, vor allem der Defense, ein bisschen Luft, dass man durchatmen kann. Also ich denke, das gehört zum Sport dazu und ich finde auch nicht, also es ist ein heißer Sommer, ich meine, die Muskeln sind träge und ist immer eine schwere Sache. Ich denke aber nochmal ganz kurz zu den Blowouts diese Woche. Es gab diese Woche auch Spiele einfach mit Qualitätsunterschieden. Also man muss sagen, die Liga ist sehr kompetitiv, aber in jeder Liga auf der Welt, egal welcher Sport, gibt es einfach Teams, die sind top-notch und es gibt Teams, die sind halt Underdogs. Und wenn halt das bei Rheinfire und Rams und Vikings und Surge aufeinander trifft, dann passiert das halt. Und ich finde, dafür haben sich die anderen Teams auch immer noch gut gemacht. Die haben gescored. Das war kein 70-0, wie man in anderen Ligen manchmal sieht, sondern das war trotzdem ein Footballspiel, wo halt der eine einfach dominiert hat.
Ja, das muss ich auch übrigens sagen. Ne? Surge hatte, glaube ich, sogar 3 Interceptions in der ersten Halbzeit gefangen gegen Jared Erdman, der ja vorher auch eigentlich keine Fehler erlaubt hat. Auch das Spiel Istanbul gegen Rheinfeld, worüber ich eben gesprochen habe, war knapp. Es war ein One-Possession-Game bis kurz vor der Halbzeit. Und dann passieren Turnover, die die Rheinfeld dann exzellent ausnutzen und dann halt diesen Unterschied, diesen Qualitätsunterschied zeigen können, von dem du eben gesprochen hast, Josh. Da auf jeden Fall. Ich glaube, bei Istanbul ist schade und ich glaube, das sehen wir gerade. Da ist gerade ein Qualitätsverlust über die ganze Saison. Die ersten Imports da sind weg. Die mussten ihre Amis schon fast komplett austauschen. Da kommen auch die ersten Verletzungen. Wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen, ist es gut, dass die in der Liga mit dabei sind? Habe ich gesagt, ey, wenn es so wie wird in Barcelona, dann ist gar kein Problem. Aber das scheint gerade so, dass gerade das Gegenteil passiert, dass halt gerade da ein Qualitätsverlust ist, hinten der Saison raus. Muss man mal weiter beobachten, aber ich gebe dir da völlig recht, Josh, bei den anderen Games und auch bei euch, war es jetzt nicht so, als ob da jetzt jemand überrollt wird, sondern jeder Punkt von euch oder auch von Vikings, aber auch von Rheinfeier, das waren hart erkämpfte Punkte, die sich nur durch Qualität erzielen lassen.
Auch hier grätsche ich nochmal kurz rein, weil auch dazu gibt es eine Frage aus der Community. Baloo74 hat auf Twitter gefragt oder möchte wissen, wie viel macht die Reiserei für Istanbul aus? Sie sollen das einzige Team sein, das erst am Spieltag anreist, teilweise erst nachts losgeflogen. Habt ihr davon auch was gehört?
Ja, das ist schon leider seit dem ersten Game Day so, dass die erst dann losfliegen. Ist auf jeden Fall ein Missstand. Ich bin in dem Spielerkomitee der ELF drin. Also es ist ein Komitee, wo 2 Vertreter jeder Mannschaft sind. Da habe ich und da habe ich das damals sogar angesprochen. Wir schreiben halt jedes Wochenende auf, was fällt so auf, was kann man besser machen. Hey, gab es irgendwelche Sachen, die nicht passen, die uns Spieler betrifft, und das hatte ich dann angesprochen, dass ich meinte, hey, ich habe mitbekommen, die Istanbuler fliegen erst dann immer. Die Flüge unserer Berichte nach werden von der Liga organisiert und gebucht. Also das organisieren nicht die Rams selber, die kommen nicht selber auf die Idee. Warum das liegt, warum das so ist, das haben wir noch nicht erfahren, das wurde uns noch nicht gesagt von der Liga, aber es ist definitiv ein Nachteil, so eine lange Reise am Game Day zu haben. Und dann nachher so auf den Footballplatz zu gehen. Auch da wieder, wir kommen aus anderen Ligen, da gab es das oft, dass wir von Köln nach Berlin fahren am selben Tag und da gegen eine frische Berliner Mannschaft spielen, dass wir da nicht so fit sind nach einer teilweise 9 bis 10 Stunden Busfahrt, ist natürlich ganz klar.
Und ich hätte auch noch eine Frage, die richtet sich wahrscheinlich hauptsächlich an Jan, weil du immer Samstag spielen darfst, während Gomez und Josh sonntags ran dürfen. Wir haben es einleitend gesagt, bis zu 400.000 Leute in der Spitze haben am vergangenen Wochenende zugeguckt. Von Wochenende zu Wochenende steigt das Interesse. Fühlt ihr Spieler euch gut repräsentiert von der Live-Übertragung? Macht das Spaß zuzuschauen?
Ja, also ich glaube, die Frage ist jetzt nicht nur an mich gerichtet. Also das Einzige, was ich cool finde, das hatte ich gestern auch so zu meinem Headcoach Frank Rosa gesagt, ist, wir gucken die Spiele sonntags wie Fans. Also wir verabreden uns, setzen uns zusammen, sprechen drüber. So, das ist einfach mega cool, auch seine Jungs ballen zu sehen. Ne? Also ich habe ja die Jungs auch dann oft repostet, den Josh, den Gomez, meine Jungs bei den Rheinfeier, den Sally bei Hamburg und so. Es macht einfach Spaß, das zu sehen und wie wir in Szene gesetzt werden. Und gleichzeitig das, was wir ja nicht mitbekommen, ist, wenn ich sehe, wie die anderen Jungs präsentiert werden, zu wissen, dass das an dem Tag davor bei uns auch so ist und dass wieder, ne, dann wird da über uns gesprochen und unsere Stats gezeigt und irgendeine Story, die man über uns weiß, und das ist schon echt besonders und echt next level. Das muss man schon sagen, das macht schon richtig, richtig Spaß, und auch in der zweiten Saison ist das mega cool. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, Jungs, aber immer wieder, wenn man das so vor Augen geführt bekommt, da weiß ich immer, dass bei uns oder dass bei mir so ein kleiner Traum in Erfüllung geht.
Ja, da brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Du hast, glaube ich, da alles gesagt. Man ist einfach stolz auf seine Arbeit, so wie die repräsentiert wird. Und auch meine Tochter guckt auch die Spiele so wie ein Fan, auch vor dem Fernseher, wenn sie nicht da ist, guckt sie das mit der Mama zusammen und sagt ihr auch, hey, da ist Papa, oder wenn die mal mit euch über mich reden, dann sagen die auch, hey Papa, die haben über dich geredet und so. Es ist cool, Mann, ist cool. Schöne Erinnerung für später.
Dann, ja. Wenn der Josh da nichts mehr zu sagen hat, der ist sprachlos von sprachlos. Der Josh ist da sprachlos.
Den
ist sprachlos,
egal.
Sprachlos einfach von der Erfahrung. Ja.
Aber einfach mal zum Spiel, einfach mal nochmal was. Aber du sagst es, ich fand auch so gegen Ende waren einfach die DBs von Istanbul einfach überfordert. Ich meine, wenn du so eine Anreise hast, so ein Spiel vor so einer Kulisse vor allem, ne, ist ja wahrscheinlich auch mega laut. Und dann hast du halt einen Spieler wie Robitaille, den du covern musst. Düsseldorf spielt auch sehr physisch auch mit dem zwei Tight Ends, spielen viel Runs. Also da war auf jeden Fall, ist mir aufgefallen, die Nummer 5, Ufuk Irem, der war komplett überfordert. Die sind auch den ganzen Tag auch auf den seine Seite gegangen. So sowas sehen auch Teams und nutzen das halt auch dementsprechend aus.
Und das muss man sich mal vor Augen führen. Vor 2 Wochen, die Istanbul Rams, die bei uns waren, waren von den 4 DBs, die gegen uns gestartet sind, ist nur noch einer da und das ist der türkische DB. Das heißt, bei dem wurden alle DBs ausgewechselt. Und das ist einfach dann auch ein Qualitätsverlust, den man dann da hat. Nicht nur, weil vielleicht die anderen DBs vorher besser waren. Ihr kennt ja sogar einen von denen, das ist ja wirklich ein top amerikanischer DB gewesen, sondern auch, weil man sich nicht einspielen kann, weil man das System nicht kennt. Ne? Also das ist dann einfach super, super schwierig. Und dann geht man halt noch gegen eine Top-Mannschaft, die super eingespielt ist mit Top-Personell. Einfach eine sehr, sehr schwierige Mammutaufgabe. Da ist dann das einzig Positive für Istanbul zu sehen, dass der Zachary Blair, der für mich gerade der Frontrunner im Defense-MVP-Race ist, noch da ist und seine Plays macht, weil der Typ sieht einfach unstoppable aus. An der Line callt er übrigens jedes Play aus, also er checkt eine Offense relativ schnell, ist laut, ist physical, ist motivierend. Der ist so gerade mein Defense-MVP, finde ich mega, mega stark. Habt ihr so Favoriten für MVPs gerade schon nach Woche 3? Wir gehen jetzt, ist ja schon eine Viertel unserer Regular Season vorbei. Gibt es da Leute, wo ihr sagt, Alter, der gerade ist für mich Offense oder Defense MVP schon? Oder ist also ganz vorne?
Für mich Defense MVP ganz klar. Das kann man auch relativ klar sagen, weil Offense MVP wird auch meistens jemand, der im Finale irgendwie hervorragt. So, ne? Das ist entweder ein Receiver, ein Quarterback oder halt ein Running Back dann am Ende der Saison quasi. Aber in der Defense habe ich ganz klar AJ Wendland. Okay. Der wird Defense MVP, glaube ich. Hat auch diese Woche 17 Tackles, 2 Fumble Force, 1 Tackle for Loss. Das sind mal Zahlen. Der hat jedes Spiel zweistellig. Und ja, in der Offense glaube ich doch, dass es Robitaille wird. Wenn Düsseldorf dieses Gameplan weiter behält, starke Läufe und dann irgendwann mal die Bombe auf Roby, denke ich, dass es eher sein kann.
Also
ich sag dir jetzt,
dass Robitaille am Ende der Saison nicht so viele Total Touchdowns haben wird, wie Quinton Pounds jetzt schon hat.
Aber, gebe ich dir recht. Aber
Quinton Pounds hat jetzt schon, du weißt, Quinton hat jetzt schon 11 Total Touchdowns. Ja. Hat jetzt schon 11 Total Touchdowns. Nichts gegen Roby, aber ich glaube, um der MVP der Liga zu sein, musst du erstmal der beste Receiver sein. Und da ist, glaube ich, Robitaille gerade nicht mal in der Top 4 drin, was Statistics angeht. Da glaubt es, glaube ich, sehr, sehr schwer, dafür ein Argument zu finden, dass nicht er oder vielleicht ein Kyle Sweet vor ihm ist oder ein Quinton Pounds.
Ja. Ja, guter Punkt. Ihr merkt, was hier gerade abgeht, oder? Also, Josh, du musst jetzt Jan den guter Gefallen Punkt. Tun und ja. Jetzt sagen, ja, für mich kann es nur Jan Weinreich sein.
Ja. Ich wollte es auch noch sagen. Allerdings
muss ich ehrlich sagen, Ryan Fire sieht doch so aus schon, dass ist auf jeden Fall Final-Contender, oder? Also, dass die sieht so aus, als könnten die ins Finale kommen. Ist nicht unwahrscheinlich, deswegen denke ich, dass es, ich sag mal, eher die Richtung geht, dass er dann quasi irgendwie speziellen, weiß nicht, ein richtig starkes Spiel hat und irgendwelche krassen Catches macht und so gegen Ende der Saison. Da haben die den noch nicht ganz, ausgenutzt, also benutzt, Entschuldigung.
Ich finde, Ryan Fire ist ein starkes Team, aber vor allen Dingen ist es halt ein unangenehmer Gegner. Die haben da mit ihrem Receiver-Core, das ist echt, echt stabil, muss man sagen. Quarterback ist gut, Offense-Line ist super gecoacht, also super gecoachtes Team. Die sind unangenehm, aber ich glaube, je mehr Film man von denen hat, desto leichter wird es auch. Wir haben gegen die gestartet und hatten keinen Film, die hatten allen Film der Welt von uns. Man muss ins Sinn kommen. Ich denke, Ryan Fire ist ein starkes Team, aber man darf nicht vergessen, es gibt immer noch ein Köln, es gibt ein Barcelona, es gibt ein Hamburg, es gibt ein Frankfurt Galaxy, was gerade wieder aufstrebt. Ich denke, Ryan Fire ist stark, aber ich würde sie nicht als Titelfavorit claimen. Und ich sage immer noch, auch wenn Quinton Pounce die meisten Touchdowns hat, Robitaille ist ein unfassbar guter Receiver. Ich habe jahrelang gegen ihn gespielt und er ist wirklich mein Nemesis. Und ich glaube, von vielen DBs in dieser Liga hat er einige Traumata zu
Ja, aber ich kann das so sagen, weil ich gucke mir natürlich auch die entsprechenden Receiver an oder die verschiedenen Spieler an und analysiere halt wirklich das Spielstil. Ne? Aber wenn du dir das mal anguckst, wie er seine Routen läuft und auch wie er quasi auch, ich sag mal, Cornerbacks lockt mit seinen Stop and Go und was für ein Antritt er hat, ne? So vom Spielstil. Deswegen kann ich das sagen. Und Joshua, wenn du den Receiver Core dann der Düsseldorfer ansprichst, auch jemand, der jetzt neu, ich sag mal, herauskristallisiert ist Haaland. Wir haben auch in der ELF ein Haaland Knufi.
Haaland Kofi. Ja, erstmal zu dem Diskussion. Es geht ja nicht darum, wer der beste Receiver ist, sondern es geht darum zu sagen, wer die besten Statistiken hat. Und ich denke, da ist Robitaille ein bisschen. Ich würde niemals versuchen zu sagen, das ist der Beste. Ich mein Style. Aber ich glaube, der Robitaille wird durch seine Offense, in der er spielt, die einfach viel den Ball läuft, die ihn nur als Deep Threat viel benutzt, nicht in der Lage sein, den MVP zu gewinnen, weil er halt einfach nicht die Statistics haben wird. Aber ist auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, dann bist du mein Kandidat, mein Freund. Dann ist Jan Weinreich mein Kandidat für MVP, Offense-MVP. Offense-MVP dieses Jahr.
Warum reden wir überhaupt drüber? Du bist es. Ja, du bist es jetzt schon.
Aktuell bist du es noch.
MVP der Herzen.
Ich muss ja dazu sagen, dafür müsste ich vielleicht aufhören, so wie Brett Favre Football zu spielen, weil ich habe ja auch die meisten Picks so der Saison so. Deswegen, ich glaube, da schieße ich mir so selbst ins Bein damit.
Wo gehobelt wird, wir fallen auch Späne. Ist halt mal so.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Nee, aber Haaland, Knofi, wie du sagst, auch ein ganz junger Typ, 23 Jahre alt, kommt aus der Jugendbereich von den Düsseldorf Panthers. Diese Woche mit 3 Catches, 84 Yards und 2 Touchdowns.
Haaland ist ein unfassbar guter Athlet, war er immer schon, wird er immer sein. Der war in der Jugend bei den Panthern Cornerback. Und er hatte sogar Division One Offers, die er dann nicht wahrgenommen hat. Also hätte er an Division One College Football spielen können. Hat er mit seinen Jungs, das ist ganz cool, die Jungs Roar, Doug Dalen, Tyrone Alexander und Haaland sind so alle eine Gruppe, haben dann zusammen in Essen gespielt und sind jetzt zusammen zu einem Reihenfall, auch bei den Bulldozern letztes Jahr so. Also das finde ich ganz geil. Die Jungs leben jetzt auch so ein bisschen ihren Dream so auf der Big Stage. Und Haaland war schon immer ein kranker Baller, Mann. Also es war so der erste DB, an den ich mich so in der Jugend erinnere, wo ich so dachte, boah, eigentlich nicht so gern auf seine Seite werfen, weil A, hat er super gut gecovert und B, hat er krank hart schon gehittet. Und als er dann auf Receiver gegangen ist, war dann so, ja, wird funktionieren so, weil Haaland einfach stark ist. Und der Typ, ich glaube, der wird auch so ein Future in der Zukunft dieser Liga echt eine wichtige Rolle einnehmen und ist dann zum Glück auch einer bei den Reinfeiern, der ein Homegrown Player ist, der Bald, weil die bestehen ja viel auf den Skill Positions aus Imports und aus Leuten, die von außerhalb kommen. Und das ist ganz geil zu sehen, dass Haaland da Bald. Schöne Grüße an dich, Haaland. Bist ein geiler Typ. Feierst, dass du da dein Fame bekommen hast und hoffe, dass du da weitergibst. Kommt doch gerade aus einer Verletzung wieder. Auch da wieder echt Respekt vor, dass er da so Bald.
Jetzt machen wir einen Turnaround. Ich finde es cool, dass ihr euch gut versteht, aber ich möchte jetzt fletschende Zähne hören. Am Samstag seid ihr drei, nämlich Kontrahenten, Gomez und Josh, machen sich auf die Jagd auf Jan. Die Centurions spielen gegen Galaxy, empfangen die Galaxy. Und am Sonntag, das könnt ihr euch alle jetzt schon mal rot in Kalender einstreichen, gibt es ein ganz besonderes Event, nämlich um 14.30 Uhr live auf YouTube und Twitch auf den Kanälen der Footballerei und auch auf dem Kanal von Gomez. Erzählt doch bitte einmal, was ihr Sonntag vorhabt und ich möchte jetzt so ein bisschen die Messer wetzen hören. Wie sehr freut ihr euch auf Samstag?
Also ich freue mich sehr, sehr. Ich durfte ja, wie gesagt, das Wochenende nicht ran. Ich war auch ein bisschen angeschlagen, war auch gut, dass letzte Woche nicht gespielt habe. Bin jetzt hundertprozentig fit und motiviert und hoffe, dass Jan das ein oder andere Mal meinen Black Hammer spürt am Bein. So, dafür werde ich sorgen.
Ja, ich weiß gar nicht, wovor ich mir mehr Sorgen mache, dass der Gomez mich hittet oder dass der Josh mich pickt. So, ich habe es mir noch nicht ganz ausgesucht. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Letztes Jahr waren die Battles echt nice gegen Frankfurt und konnte die Jungs dann ja auch mal was besser kennenlernen beim All-Star Game. Letztes Jahr war ja zum Beispiel Running Game, hat der Josh mich auf der Backside immer auf dem Spy gespielt. Ich hoffe, dass er es dieses Jahr nicht macht, dass ich einfach so den Ball ziehen kann und da meine Beine benutze. Kleiner Spaß, aber nein, ich freue mich mega. Für mich immer noch, das habe ich immer gesagt, ist für mich Frankfurt ein Team, vor allem die Defense von Coach Kösling, eine Sache, die ich bezwingen will und die man erstmal bezwingen muss, weil man einfach weiß, dass das ein Team ist, was sich immer perfekt auf einen vorbereitet. Da steckt eine sehr gute Philosophie hinter, die seit Jahren funktioniert und eigentlich auch immer besser wird. Da freue ich mich einfach sehr drauf und auch das ganze Jahr drauf, diese Challenge anzugehen. Und das ist ein Spiel, habe ich auch gesagt, wo ich mich am meisten drauf freue, weil das ich letztes Jahr nicht gut drin performt habe, ich da viele Leute kenne und einfach zeigen will, was ich kann vor den Leuten, die mich kennen und mir auch den Respekt holen. Letztes Jahr hatte Coach Kösling, das weiß ich auch von Marius in seinen Scouting-Report reingeschrieben, dass man sich um meinen Arm keine Sorgen machen muss und dass ich da meistens nur tief werfe. Das hat er mir dann auch nochmal persönlich bestätigt und mir dann nochmal eine 5-minütige Analyse meines Spiels gegeben. Das hat nochmal sehr gut getan beim All-Star-Game. Und ich hoffe, dass ich da dieses Jahr ein bisschen besser im Scouting-Report aussehe, den er schreibt, und dass ich dann auch vielleicht beim Spiel beweisen kann, was ich drauf habe. Wie gesagt, freue ich mich mega drauf.
Du sagst es, das ist ein komplett anderes Kölner Team, das wir dieses Jahr sehen. Man muss sich auch komplett anders darauf einstellen als letztes Jahr. Oder was? Wie siehst du das, Joshua?
Ja, absolut. Letztes Jahr Run-Heavy, dieses Jahr Pass-Heavy. Also ist schon sehr interessant, auch mit eurem Receiver-Core. Wir haben ja auch schon gegeneinander gezockt im Scrimmage. Da wurde es auch hitzig, ne, Gomez, mit dem Running-Back. Nur mal ganz kurz dazu. Also wir sind mal gespannt. Wir sind eigentlich ein befreundetes Team. Ich denke, unsere Head-Coach erwähnen jedes Mal, wenn sie über Köln oder Galaxy reden, wie gut sie befreundet sind. Der Shoutouts gehen raus, Coach K. Also eigentlich ein befreundetes Team, aber es wird hitzig, es wird ein geiles Match und wir müssen zurückkommen. Und ganz kurz, Jan, nur dazu. Coach K, ich habe auch mal als Quarterback gegen Coach K gespielt, ganz früher in der zweiten Liga. Und da hat er mich auch nur gehatet, ja. Also nimmst du nicht zu übel. Ich war echt schlecht, muss ich sagen. Ich war kein guter Quarterback, aber du bist spitze. Lass dir nichts einreden. Nur am Wochenende wirf mir den Ball zu.
Danke. Ja, ich hab's dem Coach Kern auch gesagt. Ich meinte so, hey, ich habe das persönlich genommen. Ihr wisst ja, wie ich bin, Scherz gemacht. Ich würde da gerne Entschuldigung haben. Und ihr wisst ja, wie der Coach K ist. Der hat dann das nicht als Witz verstanden, sondern er wollte dann zu seiner Meinung stehen. Und meinte so, ja, du hast ja recht.
Was haben die gegen deinen Arm? Ich meine, du hast es halt letztes Jahr nicht gezeigt, aber ich meine,
ja, dieses
Jahr, was für Granaten du auch über die Mitte geworfen hast und so, ne? Ich meine, den einen Touchdown auf Quinton, ich weiß nicht, ob du den Safety gelesen hast, wo auf den Five Out reagiert hat, oder ob du den blind auf Quinton geworfen hast. Also weil da war ein Mini-Fenster und du hast den Ball komplett in guter Position reingepfeffert.
Naja, was wir halt hatten, ist, Barcelona im dritten Versuch haben halt einfach zwei Looks, die sie geben. Entweder spielen sie halt ihre Standard-Zone oder die bringen halt einen Man-Blitz. Und blitzen halt, das hat übrigens Innsbruck sehr ähnlich gemacht. Das ist so ein bisschen ähnliche Tendencies gehabt und den Look haben wir bekommen. Und ich habe halt vorher, wir hatten sogar eine andere Route auf Quinton, wir hatten dann die Technik gesehen vom DB und haben dann halt auf den Skinny Post gecheckt und ab dem Moment, wo ich den Man-Look gesehen habe, habe ich halt nur darauf gewartet, dass der Safety halt nicht droppt, sondern einfach stehen bleibt.
Genau, der ist kurz stehen geblieben wegen dem Five-Out und in dem Moment pfefferst du das Ding rein.
Genau, ich könnte auch bei dem Play auf meine Augen gucken, so, um das nochmal zu bestätigen, ich gucke halt auch nur ihn an und gucke, was er macht und sehe halt, er bleibt stehen und weiß halt, dass Quinton gegen den Cornerback open sein wird. Und ab dann war das Ding nur noch den Ball über den Safety drüber werfen und dann halt nicht mehr Zone lesen, was ist keine Zone, sondern muss ich nur noch über diesen einen Mann werfen, weil Quinton da drüber halt offen wird. Und der Safety wäre auch nicht mehr irgendwie, also es ist kein knapper Ball, sondern der Safety sieht, dass ich den Ball werfe, dreht sich um, versucht noch irgendwie dran zu kommen. Deswegen ist es einfach nur, ich denke mal, da gut gelesen. Er kann halt nicht mehr nach hinten spielen, ne, weil er ist halt vorne. Hätte er das weiter von hinten nach vorne gespielt, dann wäre der Ball halt intercepted gewesen. Aber genau deswegen werfe ich ihn dann ja auch dahin. Aber ein bisschen, also es war so ein bisschen, ich sehe vorher, was sie machen, weiß dann, okay, ich muss nur dazu, den Safe dazu bekommen, dass er nicht droppt. Guck ihn halt diese 1-2 Sekunden an und werf den Ball dann drüber. Josh, nimm deine Notizen. Ich sag dir das jetzt genau auch nur deswegen, damit du es jetzt genau so machst, um es dann wieder andersrum zu machen.
Ja, jetzt wird spieltheoretisch. Ich merke schon, es gefällt mir wieder.
Ja, ja. Ja, da, ja. Und wer genau gewusst hat, was er macht dieses Wochenende in Istanbul-Düsseldorf-Matchup, war Florian Eichhorn. Kennst du ihn persönlich, Jan?
Natürlich.
Nummer 87 von Düsseldorf, 6 Catches, 120 Yards und ein Touchdown.
Ja, also Josh, der Flo ist ja ein alter Freund von mir, kenne ihn schon lange, schon früher mit dem gespielt, letztes Jahr auch. Flo, ein super korrekter Typ und der most underrated, underappreciated Spieler der gesamten Liga. Der darf immer nur blocken. Ich habe auch immer scherzeshalber den ganzen Jungs geschrieben, meinte, hey, wenn der Flo nächste Woche keinen Ball fängt, dann gibt ihr dem eine O-Line-Nummer, weil es macht einfach keinen Sinn mehr. Hab mich dann echt gefreut, dass er dieses Jahr diese Woche seinen Hack bekommen hat. Ich glaube, das werden wir auch nicht das letzte Mal sehen, weil besonders, wenn dann Leute mal Timothy und Nate Robitaille covern werden, was ja auch schon passiert ist dieses Jahr, dann wird das eine gute Anspielstation werden.
Sonntag. Ich möchte, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Sonntag. Ihr spielt Samstag gegeneinander. Sonntag gibt's was ganz Besonderes. 14.30 Uhr. Was habt ihr vor? Nehmt die Leute mit, macht sie heiß.
Ja, wir haben ein Studio uns geholt. Das ist das Experian in Köln. Dort werden wir uns zu viert immer hinsetzen und ein Watchalong mit euch zusammen machen. Wir werden das TV-Spiel, die Leipzig Kings gegen die Berlin Thunder schauen, sowie im Game Pass Barcelona gegen Rheinfeier. Das ist ja das Topspiel. Unsere Gäste werden sein, also die Leute, die da anwesend sein werden, sind Sebastian und ich. Dazu kommen mein Headcoach Frank Rosa und Mete, euer D-Lineman. Und dann wird mein Headcoach abgelöst von meinem Bruder, weil mein Headcoach sich um was kümmern muss, Frederik Weinreich, ab dem zweiten Quarter. Und werden dann mit euch die Spiele durchgehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt uns Fragen live zu den Spielen stellen, generell auch Fragen dazu stellen und einfach ein bisschen mit uns quatschen. Das ist, glaube ich, ein ganz cooles Event, wo ihr euch mal live mit Spielern austauschen könnt und wir auf die Spiele reagieren. Ich freue mich auf jeden Fall mega und hoffe natürlich, dass ich dabei dann über den Sieg den Tag davor sprechen kann mit euch.
Ja, ich freue mich auch mega. Gab das so nicht wirklich. Und ja, mal gucken, ob das so eine gute Idee ist, mit mir Football zu gucken, weil ich bin da immer sehr emotional.
Das wollen wir sehen.
26.06. 14.30 Uhr auf YouTube und Twitch Live. Das ist kommender Sonntag. Das solltet ihr euch auf jeden Fall, wie gesagt, rot in den Kalender eintragen. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst das, ihr könnt euch jederzeit an die Jungs wenden, über Instagram zum Beispiel. Josh, sag mal, wie findet man dich unter welchem Handle auf Instagram?
Joshua Posnanski. Es ist schwer, wahrscheinlich findet mich keiner. Es ist, wie es ist. Frag Gomez, der sagt es euch.
Ja. Musst du wie die Amis machen, JP. Ja.
JP. Stimmt, JP Fortin, the Raccoon. Nee, Joshua Posnanski, Vorname, Nachname. Ist gut, das ändere ich jetzt.
Genau, ich glaube, das kriegen die Leute hin. Wenn ihr keine sozialen Medien nutzt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an redaktion@footballerei.de, dann leiten wir es weiter oder ich versuche auch nächste Woche so viele Fragen von euch wie möglich hier unterzubringen. Auch ihr seid sollt Teil dieses Podcasts sein. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf Sonntag verweisen. Live-Watcherei, ELF, Live-Watcherei, live im Netz. Schaut zusammen mit Gomez und Jan und Friends die Spiele und vor allem wissen wir dann auch, wer gewonnen hat. Ich würde mich an dieser Stelle schon mal zurückziehen. Die letzten Worte gehören natürlich wie immer euch.
Ja, Jungs, erstmal Gomez, cool, dass wir es wieder geschafft haben. Josh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du eingesprungen bist. War mega cool, immer ein guter Talk mit dir, auch mit deinen ganzen vorbereiteten Sprüchen, hat mir richtig gefallen. Ich freue mich, euch am Samstag zu sehen, hier in Köln zu begrüßen und dass wir ein toughes Game haben, wird wie immer geile Competition. Ihr seid mit meinen Lieblingsgegner und meine Lieblingsmenschen auf dem Platz. Ich habe jetzt gerade gegen Barcelona hatte ich 11 Feinde und bin mit 11 Freunden vom Platz gegangen. Jetzt gehe ich mit 11 Freunden auf den Platz und gehe hoffentlich auch wieder mit 11 Freunden vom Platz. Und wie gesagt, freue mich mega auf Samstag. Cool, dass du da warst, Josh.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Geiles Format, finde es super. Ich freue mich auf Samstag.
Ja, dann war das Woche 3 der ELF Game Time, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Haut rein.